Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen beim Saatkorn Podcast. Fette Packung HR Tech heute am Start. Geiles Thema, geiler Typ, kann ich direkt mal sagen. Geile Firma. Ich spreche hier heute mit dem Founder und CEO, ich weiß gar nicht, ob er Co-Founder ist, kann er uns gleich mal erzählen, von GoHiring. Und das ist niemand anders als Florian Behn. Herzlich willkommen, Florian.
Hallo, lieber Gero, vielen Dank. Danke für die Blumen auch, die du mir hier gerade noch überreicht hast. Und ja, danke für die Einladung zu deinem coolen Podcast. Ich freue mich sehr, heute hier dabei zu sein.
Lüfte doch mal das Geheimnis. Bist du Founder, Co-Founder? Wir können mal direkt auf dich kommen. Wie bist du überhaupt bei diesem Thema gelandet? Machst ja auch nicht erst seit gestern.
Nee, wir sind schon ein paar Jahre dabei. Ich komme ursprünglich eigentlich aus der E-Technik, Automatisierungstechnik, war lange in der Automobilindustrie unterwegs bei Mercedes und bin dann eigentlich durch ein MBA-Studium in den Recruiting-Markt gestolpert. Damals haben wir so ein Matching-Tool gebaut für MBA-Absolventen. Das war leider ziemlich erfolglos, was wir da gemacht haben. Da waren wir ein bisschen früh dran mit dem Thema Matching-Plattform. Die kommen jetzt eigentlich, das war so 2007, 2008. Und haben dann eigentlich daraus damals die eine der ersten Jobbörsen Mediaagenturen gegründet, die einen reinen Fokus hatte auf Online-Jobbörsen, also kein Print, sondern nur online. Es gab wahnsinnig viele oder gibt es auch immer noch wahnsinnig viele Portale, Nischenportale, klassische Jobbörsen und wir haben es damals bezeichnenderweise 1000 Jobbörsen genannt. Vielleicht kennt es noch jemand.
Ich kenne es auf jeden Fall, weil wir damals schon mindestens auf Saatkorn miteinander zu tun hatten. Aber ich glaube auch damals haben wir schon auf Bertelsmann-Ebene geredet.
Haben wir. Genau, das war die Zeit, du warst ja in einem ähnlichen Thema irgendwie unterwegs zu der Zeit, ne? Also so weit weg voneinander war das nicht.
Absolut.
Genau. Und genau, da hatten wir so die ersten Kontaktpunkte auch. Also, ne, das war ein klassisches Modell. Irgendwie Kunde gibt die Stellenanzeige, es werden Kanäle empfohlen, Paket, Preisersparnis, Posting, fertig. Das Modell kennt irgendwie heute jeder. Damals war das, in 2008 war das revolutionär und es war so richtig so eine, die Kunden waren begeistert. Das war so eine richtige Goldgräberstimmung, weil das kannten die irgendwie nicht. Die wollten online machen, aber die kannten halt nur die zwei, drei großen Portale, die es damals gab. Und da haben wir richtig so ein, sind wir ein richtig cooles, haben eine richtig coole Nische gefunden dann auch für uns. Und das ist auch wahnsinnig echt schnell gewachsen. Wir waren dann damals so in der Spitze, so glaube ich, so um die 100 Leute und haben dann aber auch eigentlich, je mehr Kunden wir hatten und je mehr größere Kunden wir hatten, gemerkt, dass das Agenturmodell dem Kunden zwar hilft, aber das kann eigentlich noch weitergehen. Das hilft ihm nur in Teilen eigentlich, ne? Denn ich sag mal, vorne im Prozess muss er ja immer noch dann die Anzeige irgendwie aus dem ATS rauspoolen und der Agentur übergeben. Dann gibt's so ein Hin und Her und irgendwie dann eine Empfehlung und die Schaltung wird abgestimmt. So eine richtig echte Empfehlung zu machen bei einem hohen Volumen funktioniert auch nicht. Da kannst du dann vielleicht auf Standardpakete setzen, aber so das, was du eigentlich machen könntest oder solltest als Agentur, klappt dann einfach nicht, wenn das dann hunderte von Anzeigen sind, die von so einem Kunden kommen und ja, irgendwie hinten im Prozess fehlt dem Kunden dann auch eine gute Auswertung, Übersichten und so weiter, ne, die eigentlich aus dem digitalen Prozess kämen. Das haben wir dann, da wurde uns irgendwie klar, dass um das richtig cool zu lösen, muss eigentlich der gesamte Prozess in dem Stellenanzeigenmarkt digitalisiert werden und alle Bewerbermanagementsysteme und die Kanäle, die Recruiting-Kanäle, sei es Jobbörsen oder sonst welche Kanäle, müssen eigentlich fest miteinander verdrahtet werden.
Und es ist ja übrigens so, nur als Side-Note, da sind wir heute natürlich viele, viele Schritte weiter. Aber was mir ja immer noch fehlt, ist wirklich von A bis Z. Also wirklich bis zu dem Punkt, dass ich weiß, aus welchem Kanal ist eigentlich die Einstellung erfolgt, dass ich rückwärts denken kann und sagen kann, wirklich, wo kommt diese Einstellung jetzt her? Und das ist natürlich immer ein bisschen tricky, weil in der Regel die Arbeitgeber Ihnen einen als Dienstleister an dieses Datum, an diese Infos nicht ranlassen. Was blöd ist, Weil wenn man es genauer wüsste, könnte man noch viel professioneller agieren. Aber das nur als Zeitnot. Vielleicht habt ihr es auch schon gelöst, keine Ahnung.
Absolut, absolut. Das kommt letztendlich daher, dass der Prozess mehrere Male unterbrochen ist und eigentlich die Datenkette nicht so funktioniert, dass ich das aus dem ATS weiß, welches Posting auf welcher Jobbörse war, wie das dann performt hat, wo der Bewerber herkam. Diesen Kreis, den musst du erstmal schließen. Das ist ein richtiges Infrastrukturprojekt, weil sonst kommst du gar nicht an die Daten ran. Aus welcher Quelle der wirklich kam, dann kannst du es in verschiedene andere Varianten, da brauchen wir jetzt nicht ins Detail einzusteigen, aber dann siehst du erst ein bisschen eine Idee, aber du weißt jetzt nicht, für welches Posting sozusagen, woher wirklich die guten Bewerber idealerweise, ne, misst ja noch weiter, aber können wir nachher nochmal drauf eingehen.
Ich habe es nur deshalb gesagt, wir kommen nachher nochmal auf die Zukunft, ne, weil da ist viel passiert, aber es sind immer noch Lücken da und wenn man darüber redet, was passiert in Zukunft, ne, wie gesagt, kommen wir nachher drauf, das ist garantiert was in Zukunft passiert.
Genau, und davor muss aber steht, das Ganze steht und fällt damit, dass der gesamte Prozess digitalisiert ist. Und das war auch so ein bisschen das, was wir da gesehen haben. Dann haben uns letztendlich die Leute so ein bisschen für verrückt erklärt, weil wir haben, das ist zu groß, das ist zu viel, das kannst du nicht machen, das schaffst du nicht. Wir waren dann aber, wir waren davon überzeugt, und jetzt auch vielleicht, um auf deine Eingangsfrage einzugehen, wir waren damals, die sich dann auf die Socken gemacht haben, unsere gut bezahlten Jobs an den Nagel gehängt, haben das alles sauber übergeben bei 1000 Jobbörsen. Und haben uns dann damals mit Uta Sommer, das war unsere HR-Leiterin bei 1000 Jobbörsen, und mit Katja Kühne, das war unsere Produktmanagerin bei 1000 Jobbörsen. Mit den beiden habe ich mich dann auf die Socken gemacht und haben dann GoHiring gegründet. Das heißt, wir haben sogar ein Female-Founder-Team oder überwiegend auf jeden Fall Team. Und genau, sind dann mit 1000 Jobbörsen gestartet und kleiner Spoiler, es hat natürlich länger gedauert, als wir es angenommen haben, aber am Ende hat es eigentlich ganz gut funktioniert.
Cool, ja. Und demzufolge sozusagen ist aus 1000 Jobbörsen dann, so wie du es gerade beschrieben hast, halt GoHiring entstanden.
Genau, 1000 Jobbörsen ist damals an Softgarden gegangen, sozusagen, das ist da geblieben und wir sind fresh gestartet mit GoHiring und der großen Vision, die Infrastruktur in den Markt zu bauen, damit alle letztendlich, nicht nur die Recruiter, auch die Agenturen, auch die Jobbörsen besser miteinander zusammenarbeiten können.
Genau. Gestartet ist das 2013, also kann man eigentlich sagen, herzlichen Glückwunsch, ne? 10 Jahre GoHiring.
Genau, 10 Jahre hatten wir gerade, unser 10-jähriges Jubiläum, und zwar letztes Jahr im September. Genau, so lange sind wir dann auch, wenn wir zurückgedacht haben, das ist Wahnsinn, wie lange das dann doch alles gedauert hat irgendwie, aber so ist es halt, wenn man dann so einen Longshot macht, da muss man damit rechnen und braucht dann auch die Ruhe, um das genauso machen zu können.
Super. Ihr steht am Markt jetzt ziemlich gut da, gibt noch ein paar andere, die inzwischen auch in so eine Richtung gegangen ist, wäre auch verwunderlich bei der Marktentwicklung, die wir insgesamt haben, wenn man komplett alleine unterwegs wäre. Aber wie würdest du GoHiring heute jemandem erklären, der, sagen wir mal, sagt, ich muss irgendwie meine Stellen besetzen, ich weiß aber nicht wie. Was ist GoHiring? Welche Hilfe könnt ihr da geben?
Ja. Genau, also dann GoHiring aus der Recruiter-Perspektive. Ich glaube, da muss man so ein bisschen mal sich angucken, was, wie du schon gesagt hast, was da gerade im Markt passiert. Und ich glaube, eins, was alle Unternehmen gemerkt haben, was wir auch in unseren Daten sehen, ist, dass die Anzahl der Bewerbungen ungefähr um 20-30% zurückgegangen ist in den letzten 2 Jahren. Und was wir auch sehen, dass die klassischen Jobbörsen, die funktionieren gut, aber man muss einfach noch mehr machen, sozusagen, ne? Und die Unternehmen müssen dann noch mehr rumexperimentieren. Und jetzt hast du natürlich die Sache, dass zum einen musst du da viel Zeit reinstecken zum Experimentieren, zum anderen musst du auch Geld reinstecken. Und parallel musst du eigentlich dabei auch noch deinen Recruiting-Prozess so optimieren, dass von dem wenigen, was vorne reinkommt, hinten wirklich auch noch was ankommt. Das heißt, du musst schneller werden und weniger Hürden im Prozess. Und das Ganze können wir natürlich nicht in der Gänze lösen, aber wir können da einen Beitrag leisten dazu, dass Recruiter da ein bisschen die Hände frei haben, auch sich um so Themen wie Prozesse zu kümmern, indem wir die ganzen repetitiven und die ganzen nicht wertstiftenden Aufgaben rund um das Thema Stellenanzeigen automatisieren. So könnte man es wahrscheinlich in einem Satz sagen. Und das eine ist sozusagen, ne, also jetzt gerade bei größeren Unternehmen, neue Kanäle als ATS anschließen, die sind einfach alle da. Die kannst du dir einfach reinklicken ins ATS, also neue Jobbörsen anschließen. Das ist mitunter sonst ein relativ aufwendiger Prozess. Da sind 800 Kanäle drin, da sind die ganzen kostenlosen Kanäle dabei, sind Nischenjobbörsen dabei, die ne, Performance-Modelle wie Indeed oder HeyJobs, alles auch mit Media-Agenturen kannst du darüber zusammenarbeiten. Also einmal sozusagen die Anbindung, dann sozusagen, dass die ganzen Daten automatisiert aus dem ATS übernommen werden, dass du also kein E-Mail hin und her oder irgendwas hast. Da fängt das nämlich an. Da ist der erste Medienbruch sonst, weswegen das hinten raus alles gar nicht funktioniert mit dem schönen Tracking. Dann kannst du es auf mehreren Kanälen posten, kannst die Anzeigen editieren, wenn sie live auf den Jobbörsen sind. Kriegst Benachrichtigungen, wenn die Anzeigen nicht wie gewohnt performen. Da sind wir schon so ein bisschen beim Thema Analytics, weil das musst du auch sehen, weil sonst, wenn du ganz viele Anzeigen hast, gerät dir das so ein bisschen ne, aus der Sichtweite, wenn nur eine dabei ist, die einfach irgendwie aus irgendeinem Grund nicht performt. Abrechnung nach Kostenstelle, Kontingentstände überprüfen. Also es ist ganz viel so unter der Haube, was wir eigentlich machen. Ne? Das lässt sich, das Tool lässt sich an jedes ATS anschließen letztendlich. Und damit, der Recruiter hat wenig Änderungen in seinem Prozess, aber unter der Haube wird ganz viel automatisiert. Und du hast eigentlich dadurch dann mehr Zeit, dich auch um darum zu kümmern, dass du deinen Prozess beschleunigen kannst, dass du gute Kandidaten schneller durch den Prozess ziehen kannst, damit du nicht auf dem Weg verloren gehen kannst. Und insgesamt macht sein Prozess einfach, weil das ganze Posting und das ganze alles drumherum schneller geht, macht seinen Recruiting-Prozess auch schneller. Und da wissen wir auch, so ein Tag Recruiting-Prozess, also sozusagen Thema Time to Hire. So ein Tag kostet zwischen 500 und 200.000 Euro von einer nicht besetzten Stelle. So, das heißt, jeder Tag zählt, dass du deinen Recruiting-Prozess schneller machst und je besser du es machen kannst, desto mehr Bewerber es sind, desto zu besseren Kosten am Ende.
Verstehe das Ganze so, dass ihr wie so eine Art Engine quasi draufgeschaltet werdet aufs Bewerbermanagementsystem, aufs ATS und dann sozusagen diesen ganzen Teil technologisch abbildet. Ne? So kann man verstehen. So,
alles ab der Veröffentlichung der Stellenanzeige, auf der externen Veröffentlichung der Stellenanzeige, ab da kann das ganze Thema automatisiert werden und so, ich sag mal, so ein mittelgroßes Unternehmen spart sich dadurch. Das sind ganz viele kleine Mini-Teile. Alles sind auch nicht alle sexy, die Teile irgendwie, die da automatisiert werden. Die sind einfach Sachen, die gemacht werden müssen. Und so ein mittelgroßes Unternehmen spart sich da schon 2 bis 3 Monate Recruiterzeit im Jahr, einfach durch die Automatisierung dieser Teilprozesse.
Kann ich mir absolut vorstellen. Gibt es so einen Sweet Spot an Kunden für euch? Also ich denke mal, die Großen sowieso alle, das ist klar. Und der große Mittelstand mit Sicherheit auch. Aber ab welcher Größe lohnt sich GoHiring?
Ja, wir sagen es eigentlich so, also das ist entweder für die etwas größeren Unternehmen, also ich sag mal so ab 1.000 Mitarbeiter wird es dann wirklich interessant mit der Automatisierung, oder auch für Kunden, die einen gewissen Grad an Komplexität haben, weil sie viele Unterfirmen haben, Kontingente aufteilen müssen, für Rechnungen an Unterfirmen und all das ganze Zeug.
Das kenne ich best.
Ja, genau. Das heißt, wenn sie einen gewissen Grad an Komplexität haben, da können wir super performen. Oder wenn es halt schnell wachsende Unternehmen sind, wo es darum geht, die Anzeigen müssen immer live sein, bloß keine Downtime von den Anzeigen. Das sind so die das ist so der Sweet Spot. Wir haben auch viele kleinere Unternehmen. Aber letztendlich der Sweet Spot bei den größeren, komplexeren oder schnell wachsenden Unternehmen.
Was ich ganz spannend finde, wenn ich auf eurer Webseite so gucke, dann sehe ich halt kein klares Preismodell, sondern es geht eigentlich zielt darauf ab, dass man mit euch erstmal in Dialog geht. Hat mich gewundert, weil irgendwie würde ich euch ja als SaaS-Modell verstehen, ne, als Software as a Service, wo man sich auch vorstellen könnte, wir haben ein kleines Paket, ein mittleres Paket, ein großes Paket. Warum macht ihr das nicht?
Sind wir dran. Wir ticken Automatisierung, auch da muss natürlich Automatisierung her. Ja. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, das sind letztendlich zwei Modelle, die wir haben. Das eine ist das SaaS-Modell, wo du deinen eigenen Vendor, deine eigene Agentur, deine eigenen Jobbörsen, deine eigenen Rahmenverträge mitbringst. Das geht los bei knapp 100 Euro im Monat, das Modell zu nutzen. Und das zweite ist, dass wir auch die Möglichkeit haben, wenn du jetzt, ne, vielleicht hast du dann drei Rahmenverträge mit großen Jobbörsen, hast aber Nischenjobbörsen, die du gerne mal ausprobieren willst. Alleine so ein Ausprobieren oder strukturiert auch das miteinander vergleichen, bringt mir das jetzt eigentlich was oder nicht? Da hast du die Möglichkeit, die einfach im Shop zum Listenpreis zu kaufen. und die einfach auszuprobieren. Ne? Und das sind sozusagen die beiden Modelle, an denen wir Geld verdienen. Typischerweise haben die ganzen großen Unternehmen für ihre großen Jobbörsen haben die eigene Verträge oder eine Agentur, mit der sie zusammenarbeiten. Und da sind wir dann eigentlich der Infrastrukturprovider.
Ist ja auch nochmal ein Stichwort, und dann glaube ich, können wir auch schon fast vom Produkt weggehen. Es sei denn, du sagst, hier gibt's noch was ich unbedingt noch sagen will. Aber auch für Agenturen seid ihr durchaus eine spannende technologische Lösung, ne?
Sowohl also auch für Agenturen und auch für Jobbörsen. Also wir haben einige Agenturen, die uns einfach als Buchungsbackend nutzen, weil eben alles drin ist, auch die ganzen Auswertungen für den Kunden und die Reportings eben nach Kostenstelle oder was auch immer du brauchst, auch nach den ganzen Unterfirmen. Und die Jobbörsen nutzen uns auch gern, weil wir sehr viel Wert drauf gelegt haben, eigentlich das Feed-Thema aus dem Markt rauszunehmen und auf richtige APIs setzen, die auch bidirektional sind, wo du auch siehst, dass die Anzeige live gegangen ist. Und da bekommen wir auch des Öfteren das Feedback, dass die Jobbörse sich eigentlich freut, wenn das über uns kommt, die Anzeige, weil wir eine bessere Datenqualität haben und auch ein viel kompletteres Dataset sozusagen, was dann bei der Agentur oder bei der Jobbörse ankommt, gerade mit den Rechnungsdaten, Kostenstelle etc. etc., was dann nämlich dann weiter verwertet werden kann im Rückprozess, den es dann gibt, wo wir dann dabei sind, sozusagen den gesamten Loop zu schließen. Das hilft letztendlich allen, wenn die Datenqualität und auch die Prozessqualität höher ist. Und insofern ist es auch unser Ansinnen, dass wir, ne, wir sind keine Agentur, sondern wir helfen letztendlich, dass alle besser zusammenarbeiten können.
Cool. Lass uns vielleicht noch einen letzten Punkt nochmal ansprechen. Das ist das ganze Thema Data Analytics. Spielt ja eine immer größere Rolle. Du hast es eben auch schon einmal kurz angesprochen. Ist es denn so, dass ich als User quasi ein eigenes Data Dashboard habe, wo ich sehen kann, wie die einzelnen Kanäle performen, wie erfolgreich die sind, aber auch wie kosteneffizient oder eben auch ineffizient die sind?
Genau. Das ist unser zweites großes Thema neben dem Posting-Prozess ist das Thema Analytics, die eben enabled werden durch einen komplett digitalen Multi-Posting-Prozess, dass du eben genau sehen kannst pro Kanal die Basisdaten, ne? Also zum einen, wie viel Impressions hatte ich da drauf, wie viel Klicks, wie viel Apply-Klicks, aber dann eben auch, wie viel Bewerbung hatte ich da drüber und auch, da sind wir auch dran sozusagen, dass wir noch Daten aus dem ATS dann wieder zurückholen und den mitverfolgen können, natürlich alles data-compliant mitverfolgen können, wie weit ist in der Prozess gekommen, ist der qualifiziert gewesen oder wurde der rejected, dass du wirklich pro Quelle hinterher sagen kannst, welche Quelle liefert mir die guten Bewerber, damit du eben da dann im Zweifel mehr Geld rein investieren kannst und weniger Geld in die Kanäle investierst, die dir eben keine guten Bewerber bringen. Das aber nicht für alle Stellen gleichermaßen betrachtest, sondern eben pro Stelle, pro Jobgruppe oder auch pro Jobkategorie, je nachdem, wie du es einstellst, betrachten kannst und damit dann wirklich ein differenziertes Set an Posting-Kanälen kriegst, die für dich als Unternehmen, für deinen Standort am besten performen.
Und für die, wie du gerade gesagt hast, das ist, glaube ich, extremst wichtig für die jeweiligen Berufsbilder und Ausschreibungen, ne? Weil ist ja Logo, dass du für einen Techie ganz anders ausschreiben musst als für jemanden, der, was weiß ich, in der Logistik arbeitet. Ja. Da hast du also eigentlich zwei Einsparfaktoren. Du hast einmal einen People-Einsparfaktor generell, musst halt nicht so viel wertvolle Recruiting-Arbeitszeit in diese administrativen, repetitiven Aufgaben reinschieben. Und der andere Einsparfaktor ist eben, du kannst zumindest nach einem gewissen Zeitablauf deutlich besser einkaufen. Gut, ja. Coole Sache, war vor 10 Jahren schon cool, ist heute relevanter denn je, würde ich fast sagen. Wie seht ihr euch im Markt so aufgestellt? Weil da sind ja ein paar Player auch nachgekommen. Also habt ihr einen Fokus, seid ihr auf DACH fokussiert, auf Deutschland, international, wie seid ihr da unterwegs?
Ja, wir sind schon auf DACH fokussiert, das ist unser Home-Turf. Ich glaube, da machen wir einen ganz guten Job. Wir haben viele internationale Kanäle auch dabei, aber es ist jetzt noch nicht sozusagen, dass wir irgendwelche Planungen haben, da irgendwie das groß international auszurollen. Wichtig ist, dass gerade wir, dadurch, dass wir auch mit internationalen Bewerbermanagementsystemen zusammenarbeiten, für die ist es wichtig, dass wir auch die großen internationalen Kanäle dabei sind. Und so hangeln wir uns ein bisschen vor von Land zu Land. Wenigstens erstmal, dass du da posten kannst, aber wir haben noch keine großen Kundenakquise-Strategien in den Ländern.
Alles klar. Lass uns mal ein bisschen über GoHiring als Firma sprechen. Das ist, jetzt denkt vielleicht die eine oder der andere, ja, wieso, was soll daran interessant sein? Also ich finde daran eine Sache mega interessant. Ihr wart schon remote, als es remote als Firma eigentlich noch gar nicht gab, sage ich jetzt mal so ganz blöd. Also ihr wart schon seit Gründung eine Remote Company, ihr habt schon immer überall her eingestellt. Wir hatten im Vorgespräch, wir haben mal zu dritt gesprochen mit eurer Marketing-Managerin, die in Barcelona sitzt. Du hockst jetzt wahrscheinlich in Berlin, so wie ich das einschätze. Ja. Sieht zumindest der Blick aus dem Fenster hinter dir aus. Und warum? Warum wart ihr von Anfang an remote? Und ich meine, heute gibt euch das natürlich also komplett recht, ne, wie die Dinge sich entwickelt haben.
Ja, das war, als wir 2012 da den Übergang hatten, war das so, dass wir, na, wir sind ja nun einmal durchgegangen. Dann machst du natürlich auch beim Unternehmensaufbau einige Fehler, die du nicht nochmal machen willst. Und deswegen, das war uns wichtig, dass wenn wir das jetzt nochmal machen, das Ganze, dass wir dann uns wirklich auch die Welt so bauen, wie sie uns gefällt. Und das hieß zum einen, dass alles automatisiert werden muss. Wir kamen aus dem Agenturumfeld und das war uns nichts. Ne? Das musste alles automatisiert werden. Wir wollten ein kleines Team sein mit ganz tollen und smarten Menschen. Nicht wieder so eine riesen Firma. Und es war uns auch ganz wichtig, dass wir das von Anfang an remote starten. Damit haben wir so ein ganz bisschen rumexperimentiert damals. Da kam gerade Chatter, glaube ich, von Salesforce. Da haben wir so ein bisschen Enterprise Social Network. Und haben dann gesagt, das wollen wir machen. Wir wollen das von Anfang an remote first aufbauen. Wurden auch ganz schön schief angeguckt am Anfang, muss man sagen. Und ja, zum einen das Remote-Thema und zum anderen auch dieses, wenn du das Remote aufbaust und die richtigen Leute auch einstellst, dann kannst du dir so ein Team und so eine Welt aufbauen, wo alle eine totale Freiheit haben und totales Vertrauen, wer, wann, von wo oder auch wie viel arbeitet. Da kriegst du so eine richtig, richtig coole Kultur zusammen. Da passen wir auch immer noch ganz doll drauf auf. Und ja, haben genau mit dem Remote-Thema angefangen und haben das jetzt einfach 10 Jahre lang immer weiterentwickelt. Es gibt auch immer noch was zu tun. Also das ist nie zu Ende. Du musst immer weiter dran schrauben, dass das so funktioniert.
Ich war damals schon fasziniert davon und habe immer gedacht, na gut, ist halt eine HR-Tech-Company, die können das halt machen. Inzwischen stellt man ja fest, dass in ganz vielen Bereichen man das eigentlich machen kann. Corona sei Dank in dem Fall. Ne? Ohne Corona wären wir jetzt nicht so weit. Ich bin da sehr happy drüber. Stichwort Vertrauenskultur hast du gerade schon angesprochen. Absolut fundamental, wenn man das machen will. Was mich mal interessieren würde, sind zwei Fragen. Und zwar ist die eine, wie stellst du sicher, dass ihr wirklich eine Unternehmenskultur habt, wo die Leute sich auch wirklich als Teil von GoHiring begreifen, obwohl sie remote irgendwo sitzen. Also, oder vielleicht sagst du ja auch, ist uns gar nicht so wichtig, dass wir eine identitätsstiftende Kultur haben, aber das kann ich mir kaum vorstellen. Vielleicht zwei, drei Sätze dazu.
Ja, also ich glaube dadurch, dass es noch ein überschaubares Team ist, wir haben auch verschiedene, also wir treffen uns zweimal im Jahr für eine Woche irgendwo an einer coolen Location. Da bieten wir uns irgendwie eine coole Hütte. Letztes Mal waren wir jetzt gerade in der Nähe von Valencia und haben uns da so eine riesen Villa gemietet, alle zusammen und haben da eine Woche lang miteinander rumgehangen. Und da besprechen wir genau solche Themen eben auch und haben sonst auch ja verschiedene Meetings, wo wir wirklich auch einfach so teilweise ohne Agenda miteinander rumhängen. Ne? Das trägt dazu sicherlich auch bei, aber man muss natürlich auch, wenn man eine Remote Company ist, immer weiter dran schrauben, dass sozusagen die Unternehmensidentität, ne, gerade wenn du jetzt wächst und dann noch ein paar mehr dazukommen, ne, dass dieser Gründer-Spirit, der da ist, der strahlt so auf die ersten 20, 30 Leute ab, aber danach musst du nochmal Hand anlegen und nochmal nachjustieren. Und das ist in der Tat eins der Projekte, die wir jetzt auf dem nächsten Offsite auch angehen werden. Dass wir da nochmal tiefer einsteigen, nochmal gucken, was ist denn genau, was genau macht uns denn aus und so weiter. Diese ganzen Themen, die musst du dann beleuchten, um eben bei Wachstum dann das auch so aufrechterhalten zu können.
Wie viele Leute seid ihr denn so, so Pi mal Daumen?
30 sind wir jetzt ungefähr.
Ja, genau, das hätte ich auch geschätzt. Ja, ich drücke euch die Daumen, ihr werdet ja vermutlich wachsen. Aber sehr, sehr, sehr spannend. Ich erinnere mich sehr gut daran, wie du das damals erzählt hast in dem Meeting. Das muss so ungefähr 2013 gewesen sein, wo ich dachte, boah, das hätte ich auch gerne. Und wir sind zumindest auf einem guten Weg, also auch deutlich, deutlich hybrider zu arbeiten. Aber damit sind wir ja auch keine Besonderheit mehr. Die zweite Frage, die geht Richtung Produktivität, weil gerade unter GeschäftsführerInnen geht ja immer die in meinen Augen mehr um, dass eine Remote-Kultur die Produktivität verschlechtert. Ich würde ja persönlich sagen, auch auf Basis meiner Geschäftsführung-Erfahrung der letzten 2,5 Jahre, das muss nicht so sein. Die Produktivität kann auch vielleicht sogar sich steigern. Wie ist da dein Blick drauf? Ich meine, jetzt habt ihr den Vergleich nicht. Ihr wart ja immer remote, aber
ich glaube, dass die Remote-Umgebung, wenn du es richtig machst, wenn du nicht versuchst, das Alte sozusagen alles mit rüberzunehmen, Thema Meetings und so, ne, dass es viel produktiver ist. Ich glaube sogar, dass es so viel produktiver ist, dass du aufpassen musst, dass die Leute nicht so viel arbeiten. Achten wir auch drauf, ne, dass sozusagen dann auch wirklich Schluss ist und dass es, also bei uns schreibt keiner mehr irgendwas nach 6 Uhr irgendwas in Slack rein oder Menschen irgendjemand. Und wenn, es ist klar, dass das Ganze dann irgendwie asynchron gemeint ist. Ich glaube, dass die Produktivität, wenn du es richtig machst und die Prozesse richtig dir ausdenkst im Prinzip, ne, dass dann auch die, alles was zum Thema, ich date mich gegenseitig ab. Also, ne, keine kreative Arbeit, sondern dieses Update, das muss alles, dafür gibt es keine Meetings. Wenn du das natürlich versuchst, dann das alles in Meetings wieder reinzuquetschen, so wie es vorher war, das klappt nicht, sondern das kannst du alles wunderbar in deiner digitalen Infrastruktur, sei es in Slack oder in Trello, mit dem wir arbeiten oder so, da kannst du das alles abhandeln. Und ich glaube, eher habe ich das Gefühl, dass du aufpassen musst, also, ich würde sagen, die Unternehmen sollten da eher, also wenn du es richtig aufsetzt und produktiver wirst, musst du eher darüber nachdenken, dass es vielleicht eine 4-Day-Workweek gibt.
Ja.
Also so, weil das sonst überlastest du die Leute, du brauchst eher den Ausgleich im Prinzip, ne? Dass bald eben viel produktiver wird. Also
um eine
Frage zu antworten, das wäre ich agree to disagree.
Ihr hört das hier gerade, ne? Wer jetzt hier zuhört und denkt, boah, sympathischer Typ, geile Company, guck doch einfach mal auf der GoHiring-Webseite vorbei. Ich schätze, da gibt es auch offene Stellen.
Jede Menge gerade.
Also, lass uns nochmal 2 Minuten über den Ausblick sprechen. Ich bin ja immer noch ein bisschen erstaunt und muss mich immer wieder kneifen, dass unsere Branche doch relativ stabil eigentlich durch die Krise kommt. Das liegt natürlich einerseits daran, dass diejenigen, die sich mit Recruiting, vielleicht auch Retention beschäftigen, und HR-Tech ja relativ branchenagnostisch unterwegs sind. Das ist der Charme der Sache, finde ich, auch immer aus einer Geschäftsführungsperspektive. Aber wie ist dein Blick so auf die nähere Zukunft? Machst du dir Sorgen um 2023? Guckst du eher entspannt auf die Entwicklung? Wie ist dein Blick so auf den Markt?
Also bisher, was wir, also man kann es natürlich nicht sagen. Ich glaube, Mitte des Jahres sind wir schlauer. Ich glaube, jetzt eine Voraussage zu treffen, wie sich das entwickelt, das wäre verfehlt irgendwie. Was wir schon sehen, ist, dass auch in den ganzen Daten, die wir erheben über den Markt, dass die bei den kleineren haben einige aufgehört zu rekrutieren, bei den kleineren Firmen. Es spielt sich aber insbesondere eher noch in der Tech-Bubble ab als in dem Gesamtmarkt. Und ich sage jetzt mal, die Großen tuckern so durch gerade, ne? Die großen Unternehmen. Die vielleicht haben sie dann ganz bisschen das Wachstum rausgenommen, das starke, aber das geht einfach so weiter. Also ich glaube, wenn du jetzt unseren Markt auf das Thema Talent Acquisition beziehst, jetzt mal so im weitesten Sinne, ich kann jetzt nicht dafür sprechen, wie groß jetzt HR Tech Investments insgesamt sind im Thema Software, aber jetzt mal vom Recruiting Markt, vom Talent Acquisition Markt, ich glaube, der wird so querlaufen irgendwie, der Markt.
Also halbwegs entspannt erstmal. Ja, sehe ich genauso. Nein. Du, letzte Frage. Weißt ja, dass Saatkorn den Claim hat, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, was du vielleicht teilen willst hier?
Ja, also ich hatte, ich habe überlegt sozusagen, ne? Die Frage ist ja nicht, dass ich mir die als erster gestellt wird, hier die Frage in deinem Podcast. Und es soll ja auch was sein, was letztendlich relevant ist für deine Zuhörer. Und eine Sache, die mich wirklich auch jetzt gerade in den letzten Wochen, wo wir das noch wieder vermehrt unsere eigenen Recruiting-Aktivitäten vorantreiben. Was mich da wirklich inspiriert hat, ist eine kleine Änderung oder eine mittelgroße Änderung in unserem Recruiting-Prozess, der war wirklich ein echt cooles Ergebnis erzielt. Und zwar, das machen wir schon länger, dass wir die Interviews mit den Kandidaten, wir haben ausschließlich Remote-Recruiting-Prozess, das funktioniert so lange, bis wir die das erste Mal dann auf dem Offsite sehen, die Leute. Und was wir machen, dadurch enabled, dadurch, dass die Interviews alle online stattfinden, wir nehmen die Interviews auf. So, natürlich mit Zustimmung des Kandidaten oder der Kandidatin. Und da hast du sozusagen, ich glaube, dass du so, weil wenn wir jetzt wir machen am Anfang erst nur ein Kulturinterview, da wird gar nichts abgeprüft, dann erst sozusagen, aber sozusagen allein noch, dann bevor das erste Interview kommt mit dem Fachbereich, gucken sich mindestens zwei der Founder sozusagen das an. Dann, bevor der Fachbereich interviewt, kann er sich schon mal das erste Interview angucken. Wenn dann das zweite Interview, also das erste mit dem Fachbereich stattgefunden hat, und das ist gut gelaufen, dann merkst du richtig, dann guckt sich der eine oder andere im Unternehmen das an und du kriegst so einen Blick von so vielen Seiten auf den Kandidaten, um sowohl fürs Unternehmen als auch für den Kandidaten diesen Teamfit zu ensuren. Das ist das eine, plus das zweite ist auch, der muss nicht immer wieder anfangen, seinen Lebenslauf erzählen, sondern du kommst viel tiefer. Du kannst sozusagen Bezug nehmen sogar auf ein anderes Interview und das macht sowohl dem Kandidaten als oder der Kandidatin als auch dem Interviewer oder der Interviewerin natürlich wahnsinnig viel Spaß, weil du kommst viel tiefer rein, um gegenseitig auch den Match zu machen. Da werden teilweise dann Fragen, die im ersten nicht beantwortet wurden, die hat der zweite dann schon auf dem Schirm in dem zweiten Interview, um auf die Fragen dann noch wirklich einzugehen. Also du kommst viel näher zusammen und viel tiefer rein, als wenn du einfach immer nur wieder von vorne anfängst bei dem Interview und jeder fängt von vorne an und kannst auch dann ein paar Doubts aufschreiben und sagst, ja, hier musst du nochmal gucken oder da nochmal gucken, dann sieht der andere das in dem Interview und das erzielt wirklich wahnsinnig gute Ergebnisse und du bist auch total schnell.
Super Tipp, finde ich total inspirierend und hat auch wieder was, glaube ich, mit dem ganzen Thema Remote-Kultur zu tun. Ja, Leute, da könnt ihr alle mal drüber nachdenken. Ich finde es cool. Die Zeit ist leider schon rum, Florian. Eine halbe Stunde geht ja immer rucki-zucki. Ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, lieber Gero, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich sehen wir uns auf einer deiner tollen Veranstaltungen bald wieder.
Würde mich immens freuen. Schauen wir mal. Also, bis dann.
Sehr gut.
Ciao.
Danke. Ciao.
Wenn dir der Saatkorn-Podcast gefällt, dann wirst du vom RC23 Festival begeistert sein. Early Bird Tickets für das Festival am 6. und 7. Juni in Berlin gibt's noch bis Ende Februar auf www.rc23.de. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Bis dann.